nicht unbedingt nur was Positives darstellt. Die kritische Theorie will über die herrschende gesellschaftliche Praxis eben hinausgehen, weil die gesellschaftliche Praxis, wie sie besteht, als eine unvernünftige Praxis verurteilt wird. Sie wendet sich dabei gegen, Zitat, vom Geschehen abgeschlossene Individualität, also was man heute als methodologischen Individualismus bezeichnen würde in der Wissenschaftstheorie, also ein Weltbild, wie sie der klassische Liberalismus vertritt, von einem autonom handelnden Einzelnen, der mit anderen autonom handelnden Einzelnen in Beziehung tritt. Gleichzeitig wendet sie sich aber auch gegen einen Ausdruck einer schon bestehenden Gemeinschaft, also so einer Naturalisierung, dass Dinge schon immer so waren, dass sie von Natur aus so seien, wie sie explizit im völkischen Denken vorherrschen. Zum Beispiel der Begriff völkischen Denken, der zentrale Begriff der Volksgemeinschaft oder der Rasse, als irgendwas, was schon immer da gewesen ist und was man nicht verändern kann. Die kritische Theorie hat, Zitat, vielmehr bewusst ein bestimmtes Individuum in seinen wirklichen Beziehungen mit anderen Individuen und Gruppen, in seinen Auseinandersetzungen mit einer bestimmten Klasse und schließlich in der so vermittelten Verflechtung mit dem gesellschaftlichen Ganzen und der Natur zum Subjekt. Sie zielt eben auf eine Darstellung der Konstruktion der geschichtlichen Gegenwart in Gänze. Gleichzeitig grenzt sie sich zum klassischen Marxismus aber ab und sagt, okay, das Proletariat, was ja im klassischen Marxismus gesagt wird, was so ein besonderes Interesse auf der einen Seite und auch so eine bestimmte, aufgrund der gesellschaftlichen Lage des Proletariats, so eine bestimmte Einsicht in die Verhältnisse hätte, dass das nicht stimmt, sondern dass das Proletariat zwar die Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaften am eigenen Leib erfährt, das aber kein Garant einer richtigen Erkenntnis der Gesellschaft sei, und dass der Intellektuelle deswegen auch unabhängig vom Proletariat agieren kann, beziehungsweise teilweise im offenen Widerspruch zu ihm steht und vor allem zu den Parteien des Proletariats. Damit natürlich wird auch eben ihre Distanz gegenüber der kommunistischen Partei gerechtfertigt. Der Theoretiker tritt also auf als Kritiker des Bestehenden und auch als Kritiker der eigenen Klasse. Die Falsifikation, also ob die Theorie sich als wahr oder als falsch erweist, das kann nicht in einem Experiment bestätigt werden oder auch nicht, sondern diese Falsifikation der Theorie tritt erst mit der Revolution ein. Also die kritische Theorie zielt auf die Abschaffung ihrer Gegenstände, sie ist also vor allem Kritik, und sozusagen, dass die kritische Theorie Recht hatte, zeigt sich erst in dem Moment, wo sie nicht mehr gebraucht wird. Also wo die gesellschaftlichen Verhältnisse sich so zu einer humanen Gesellschaft entwickelt haben, dass man nicht mehr über sie nachdenken muss, weil sie gut sind. Sie unterscheidet sich aber dabei von der Utopie, also dem Ausmalen von einer schöneren, neueren Gesellschaft, wie man es ja in der Literatur kennt, dadurch, dass sie mit empirischen Methoden, mit empirischer Wissenschaft nachweisen will, dass diese Möglichkeit einer humaneren Gesellschaft in der bestehenden Gesellschaft angelegt sind und dass sie möglich ist.
Was bedeutet
das empirisch? Auf Faktenbasis. Also die klassische Wissenschaft zum Beispiel, die Biologie, die sammelt Daten und das ist dann Empirie, indem sie sich eine Blumenwiese anguckt und schaut, was da wächst zum Beispiel. Also die ganz normale Forschung, wie man sie ganz oft in vielen Wissenschaften macht. Die kritische Theorie wird auch überhaupt gar nicht wertfrei sein, wie es in der deutschen Soziologie damals üblich war. Max Weber ist da so ein bekannter Vertreter davon. Sie will eben nicht neutral sein, sondern explizit parteiisch und behauptet sowieso, dass diese Idee von Wertfreiheit in der Wissenschaft auch Ideologie sei. Dass alle Wissenschaften, indem sie nicht auf ihre Entstehungsbedingungen, auf ihre Möglichkeitsbedingungen reflektieren, das bestehende Ganze unterstützen und deswegen eben nicht wertfrei sind, sondern indem sie behaupten, sie wären wertfrei, Status quo festigen. Die kritische Theorie soll dagegen ein einzig entfaltetes Existenzialurteil sein. Sie erklärt, es muss nicht so sein, die Menschen können das Sein ändern, die Umstände dafür sind jetzt vorhanden. Und die kritische Theorie sieht sich eben im Gegensatz zu einer Wissenschaft, welche ihre gesellschaftliche Funktion nicht beachtet. Und um es nochmal zusammenzufassen, ein letztes Zitat von Horkheimer. Was soll Theorie sein? Selbst zu bestimmen, was sie leisten, wozu sie dienen soll. Und zwar nicht nur in einzelnen Stücken, sondern in ihrer Totalität, ist das auszeichnende Merkmal der denkerischen Tätigkeit.
Ja, wie stellt sich das nun konkreter dar? Wie ist dieses Denken, der Anspruch wurde jetzt ja in vielen dargestellt, wie wird das ausformuliert? Es fiel auch schon mehrfach, die Grundlage und die Herkunft des Ganzen ist erstmal Marx in ganz vielem. Also für das grobe Verständnis oder für das Verständnis von Gesellschaft überhaupt ist das der Ausgangspunkt. Was heißt es? Man geht davon aus, dass für die Entwicklung von Gesellschaft, für die Entwicklung von Geschichte maßgeblich nicht die Ideen sind, wer sich was ausdenkt, welcher Politiker was sagt, sondern vielmehr die Produktionsverhältnisse, also die Ökonomie. Der klassische Satz von Marx, das Sein bestimmt das Bewusstsein, meint eben, dass das Bewusstsein dessen, was hier an Geschichte passiert, wie sich eine Gesellschaft in den groben Linien erstmal weiterentwickelt, nicht davon abhängt, was die Leute denken, was sie sagen, was sie tun, so in einem ganz direkten Sinne, sondern erstmal in den großen Linien von der Entwicklung der Produktionsverhältnisse, also des technischen Fortschritts. Und da kommt es dann, wenn es zu einer neuen Entwicklung kommt, das ist ganz klassisch Marx erstmal, möglicherweise zu Konflikten. Wenn das Bürgertum anfängt, Maschinen zu entwickeln, oder wenn Maschinen entstehen und das Bürgertum dafür mehr Macht erhält, durch die Wirtschaftsmacht kommt es zum Konflikt mit dem Adel und es kommt zum Klassenkampf. So geht die Entwicklung von Gesellschaften voran. Ich muss das hier sehr sporadisch halten, weil wir nicht so viel Zeit haben. Aber das ist es, was Marx den historischen Materialismus nennt. Materialismus, weil er von der materiellen Grundlage von Gesellschaft als entscheidendem Moment ausgeht. Und das ist auch erstmal der Ausgangspunkt für die ganzen Leute in der kritischen Theorie, wie man überhaupt an Gesellschaft rangeht, wie man darüber nachdenkt. Man schaut sich an, was ist die Grundlage. Und dieser Materialismus ist jetzt nicht auf die große Geschichte, die Umwälzungen im Takt der Jahrhunderte beschränkt, sondern der bezieht sich auch auf das konkrete Gebaren und Verhalten von Menschen in Gesellschaften. Also der Satz, das Sein bestimmt das Bewusstsein, meint auch, dass im Alltagsbewusstsein der Leute viele Momente dessen, wie sie über die Welt nachdenken, nicht ihre eigenen Ideen sind per se, sondern gesellschaftlich vermittelt auf Grundlage der ökonomischen Basis. Was soll das heißen? Das meint, dass die Formen, wie wir über Gesellschaft nachdenken, wie uns Gegenstände und andere Menschen begegnen, in ganz vielen Fällen entfremdete Formen sind, vermittelte Formen, verdinglichte Formen. Also mein Gegenüber begegnet mir nicht einfach als ein Mensch mit seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten, sondern in ganz vielen sozialen Situationen als Träger einer sozialen Rolle. Soziale Beziehungen werden vergegenständlicht. Ich sehe mein Gegenüber als potenziellen Kunden, als Träger von Arbeitskraft, als eben Träger einer sozialen Rolle, die mir in dem Moment oft nicht so wirklich bewusst ist. Mir ist nicht klar, was da alles drinsteckt, wenn ich mein Gegenüber als Kunden begreife oder so. Und vor allem ist mir oft nicht klar, jedenfalls so im ersten Alltagsbewusstsein, dass dieses Verhältnis zu meinem Gegenüber ein ziemlich abstraktes ist darin. Ich denke, ja, ist halt mein Kunde, er begegnet mir so, aber da steckt ja ganz viel drin. Da steckt im Grunde die gesamte Organisation von Gesellschaft drin in solchen einzelnen sozialen Beziehungen, wenn man sich das mal wirklich durchdekliniert, was das bedeutet und woher das kommt. Und das, dass ihr einem Sachen als etwas sehr Natürliches, Normales begegnen, als etwas schon, was man erstmal so leicht nicht in Frage stellen kann, die aber eigentlich ein bisschen komplexer sind und vor allem menschengemacht an einem gewissen Punkt, das nennt Marx zweite Natur. Also die Gesellschaft, gesellschaftliche Verhältnisse, menschengemachte Verhältnisse treten einem im Alltagsbewusstsein als etwas quasi Natürliches entgegen. Also das Beispiel mit dem Schwarzwald war eines, das vorhin schon kam, das gilt aber auch für soziale Verhältnisse in ganz vielen Punkten. Zum Beispiel das größte Thema bei Marx in vielen Punkten, Privateigentum an Produktionsmitteln. Man denkt oft, ja, ist halt so, dass die Fabriken einzelnen Leuten gehören, die haben sich halt hochgearbeitet. Marx würde sagen, nein, das ist Privateigentum Privateigentum an Produktionsmitteln überhaupt gibt. Es ist eine spezifische, historisch einzuordnende Form von Gesellschaftsorganisation, die aus Gründen so entstanden ist, die aber keineswegs der Geschichte letzter Schluss sein muss. Eine menschengemachte Form. Und für die kritische Theorie ist auf dieser Grundlage nun von besonderem Interesse, wie sich denn konkret aus diesen objektiven ökonomischen Verhältnissen heraus ein bestimmtes Bewusstsein in den Menschen herausbildet oder nicht herausbildet. Für den klassischen Marxismus und darauf aufbauend dann auch den Marxismus-Leninismus, also die ganzen dogmatischen Strömungen des Marxismus, war diese Frage oft nicht so sehr im Zentrum. Da ist man ja oft von so einem ziemlich automatischen Verlauf von Geschichte ausgegangen. Irgendwann die Arbeiter machen Klassenkampf und dann kommt die Revolution. Und wenn sie nicht kommt, muss man halt mehr Propaganda und Agitation betreiben, dann kommt die Revolution schon. Und dass das nicht passiert ist, haben wir ja vorhin schon gehört, ist ein zentraler Ausgangspunkt für die kritische Theorie, mit der Erfahrung des Faschismus dann nochmal umso mehr. Und da rückt eben diese Frage umso mehr ins Bewusstsein, warum denn das nicht so ist. Und da gibt es ein paar Sachen, wo man bei Marx anknüpfen kann, eben dieser Begriff der zweiten Natur oder auch der Begriff des Warenfetischs, hat man vielleicht auch schon mal gehört, der meint, dass so diese Flasche hier, die jetzt ja eine Ware ist, die ich käuflich erwerben kann, die hat einen Gebrauchswert, dass ich sie trinken kann, das ist offensichtlich. Sie hat dazu aber noch einen Wert, was der Preis ist, den ich dafür bezahlen muss. Und auch wieder im Alltagsbewusstsein erscheint dieser Wert als Eigenschaft dieser Flasche. Aber dieser Wert ist ja keine stoffliche Eigenschaft der Flasche, sondern ist ja auch wieder, da steckt ja im Grunde die gesamte Gesellschaftsorganisation drin, wer sie herstellt, wer die Maschinen besitzt, der sie herstellen kann, wer seine Arbeitskraft verkaufen muss, um leben zu können und daher an der Herstellung dieser Flasche mitarbeitet. Und all das steckt da irgendwie drin und ist einem vielleicht zugleich nicht so wirklich bewusst. Also die Flasche erscheint als etwas anderes, als sie ist. Sie wird zum gesellschaftlichen Gegenstand, das meint der Warenfetisch. Und da steckt auch wieder so diese Doppeldeutigkeit drin. Ja, da setzen die Leute in der kritischen Theorie an, wenden sich auch ein Stück weit gegen diesen klassischen Marxismus, so wie er weitergeführt wurde. Und trotzdem reicht es nicht ganz so. Für diesen subjektiven Faktor, da kommt man nur mit dem Marx nicht so richtig ran, wie jetzt in den Leuten dieses Bewusstsein entsteht. Und vor allem, wieso es nicht zu einem revolutionären Bewusstsein kommt, obwohl doch eigentlich so alles dafür sprechen würde, jedenfalls in der Analyse. Und an diesem Punkt, auch so ab Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, stoßen sie dann auf Freud. Wie kommt es dazu? Nochmal kurz ein Zitat von Adorno, das so ein bisschen zusammenfasst, diesen Denkvorgang. Die alte Erklärung allein, dass die Interessen alle Mittel der öffentlichen Meinung kontrollieren, reichen nicht aus. Denn die Massen ließen kaum von plumper und augenzwinkernd unwahrer Propaganda sich einfangen, wenn nicht in ihnen selber etwas den Botschaften vom Opfer und vom gefährlichen Leben entgegenkäme. Darum hat man es angesichts des Faschismus für notwendig erachtet, die Theorie der Gesellschaft durch Psychologie, zumal analytisch orientierte Sozialpsychologie, zu ergänzen. Das Zusammenspiel der Erkenntnis gesellschaftlicher Determinanten und der in den Massen vorherrschenden Triebstrukturen versprach volle Einsicht in den Zusammenhalt der Totalität. Es sind einige Begriffe drin, die jetzt interessant werden, vor allem erstmal der Triebstruktur. Das ist ein genuin freudscher Begriff. Und um den zu verstehen und überhaupt diese psychoanalytischen Kategorien, die vor allem auch in der Weiterentwicklung der kritischen Theorie eine große Rolle spielen, will ich da ein paar Worte zu verlieren, wie denn Freud über den Menschen nachdenkt. Auch das natürlich eher knapp an dieser Stelle. Also die wichtigste Erkenntnis Freuds ist die Entdeckung des Unbewussten. Was soll das heißen? Nach Freud ist der psychische Apparat, also die Gesamtheit unserer Psyche, unseres Denkens, in mehrere Instanzen aufgeteilt, die jeweils mit einer gewissen Autonomie in unseren Köpfen agieren, also mit einer gewissen Unabhängigkeit und was wir so üblicherweise als unsere Subjektivität, unser Ich begreifen, nur begrenzt zugänglich sind. Und diese drei Instanzen, die er da vor allem beschreibt, sind das sogenannte Ich, das Es und das Über-Ich. Und das Ich ist das, was dem, was, wenn wir alltagssprachlich Ich sagen, am nächsten ist. Ist die Instanz, die uns aktiv zugänglich ist, wenn wir denken, wenn wir in uns gehen, wenn wir reflektieren, mit dem wir hantieren können. Und die beiden anderen Instanzen, Es und Über-Ich, sind nicht in dieser Form per se zugänglich. Sie liegen zum Teil im Unbewussten, also in Strukturen in unserem Kopf, die uns nicht so wirklich transparent sind, die Wirkung zeigen, die auch auf uns einwirken, die wir auch zum Teil immer wieder entschlüsseln können, aber die uns nie vollständig zugänglich werden. Ich glaube, jeder hat schon solche Erfahrungen gemacht, dass man irgendwie mit Sachen konfrontiert ist, die in einem selber passieren, die aber einem nicht völlig zugänglich sind. Kommt auch das berühmte Zitat her, dass Freud sagt, wir sind nicht Herr im eigenen Haus. So, und diese beiden anderen Instanzen, das Es und das Über-Ich, die sind nun von zentraler Bedeutung, also diese Entdeckung des Unbewussten und wie es funktioniert, eben auch für das, wie die kritische Theorie sich nachher dann versucht zu erklären, zum Beispiel den Aufstieg des Faschismus. Daher da noch ein paar Worte dazu. Das Es verweist auf unsere innere Natur, auf unsere und deren Regungen. Also sowas wie Hunger, Durst, aber auch unmittelbare Angst und wahrscheinlich am zentralsten bei Freud, unsere Libido und unsere Sexualität sind da zu verorten. Und nun wirken diese Momente, also eben gerade auch die Sexualität, nicht direkt einfach so unvermittelt. Es ist ja nicht so, dass man sofort irgendwie, wenn man einen Sexualtrieb verspürt, dem immer in jedem Moment nachkommt. Und diese Vermittlungsinstanz, das ist es, was er als Triebstruktur begreift. Triebstruktur meint, unsere Triebe, also wenn unsere innere Natur sich irgendwie äußert, sie will irgendwas von uns, sie hat einen Wunsch oder ein Bedürfnis oder einen Schmerz, dann kommt der nicht so ganz direkt bei uns an, sondern ist immer in einer gewissen Weise schon überformt. Und diese Überformung, diese Triebstruktur, die wird nach Freud in den frühen Kindheitsjahren vor allem herausgebildet und ist aber auch da, passiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern die Art und Weise, wie diese Vermittlung stattfindet, erstmal im Primärzusammenhang, wo man sich in seiner frühen Kindheit vermittelt, also im Normalfall in der Familienstruktur, die ist ja auch schon wieder überformt. Die Familienstruktur ist ja auch nicht im leeren Raum, sondern ist eingebettet in der Gesellschaft. Es ist ja jetzt nichts Neues, dass Familienstrukturen oft gesellschaftliche Strukturen reproduzieren, im Guten wie im Schlechten sozusagen. Und so ist es also, dass diese Triebstrukturen immer schon gesellschaftlich überformt sind. Die dritte Instanz, vorneweg noch kurz, neben dem Es und dem Ich, ist das Über-Ich. Das Über-Ich ist die Idee, dass das auch frühkindlich klassischerweise gebildet wird, nach Freud, am Blick des strafenden Vaters. Also das Über-Ich ist die Instanz, die sagt, du darfst nicht. Es ist sicher nicht darauf beschränkt und das wurde Freud auch zu Recht teilweise vorgeworfen, dass es das von klassischen Familienstrukturen primär ausgeht, aber dass es diese Instanz gibt, die auch von sehr früher Kindheit an existiert, die einem sagt, du darfst nicht und auch die oft teilweise unvermittelt. Also es sind ja oft ganz traumatische Erfahrungen, die man macht, wenn man etwas nicht darf. Man kann die verarbeiten auf die eine oder andere Art, aber es bleibt oft so ein Rest von da sagt mein Es mir etwas, ich will das und dann sagt das Über-Ich, ich darf nicht und ich als mein Ich bewege mich da irgendwo zwischendrin und versuche das quasi auszutarieren. Und manchmal glückt das und oft scheitert es aber auch. So, das ist so ungefähr im sehr Groben, wie Freud sich so diesen psychischen Apparat analysiert. Und für Freud geht es in der Folge dann vor allem darum, eben auch in der Entwicklung der Psychoanalyse als therapeutischen Moment, um die Frage, wie denn so ein funktionierendes Ich herausgebildet werden kann. Also ein Ich, das irgendwie mit den Widersprüchen, mit den permanenten Widersprüchen, die da entstehen, umgehen kann und da nicht per se völlig nur überfordert von ist. Und für die kritische Theorie ist nun weniger der therapeutische Aspekt an Freud von primärem Interesse, als eben der analytische, der sozialtheoretische, der da auch drin steckt. Denn diese Instanzen Es und Über-Ich, die haben ja oft gesellschaftliche Korrelate. Also das Es ist ein sehr primäres Moment, wo man durchaus sowas wie so eine natürliche Hingabe an auch eben möglicherweise eine Führerperson, eine Abgabe von Macht durch die innere Natur andocken kann, das Über-Ich als eine Instanz, die auch eben einer Reflexion zugänglich gemacht werden soll, um möglicherweise bessere moralische Urteile und Urteile über das, was man darf und nicht darf, zu fällen als der Vater oder der Führer. Also diese Momente interessieren die Denker der kritischen Theorie und entwickeln daraus dann eben eine kritische Sozialpsychologie, wenn man so will, die diese die versucht nachzuspüren, was denn da passiert, wenn da eine Triebregung zusammenprallt mit einer gesellschaftlichen Krisenerfahrung zum Beispiel. Das ist ja oft dann das Moment, dass man sich in der Krise befindet. Da wird gleich noch beispielhaft Paul an zwei, drei Punkten drauf eingehen. Nochmal ein Zitat dazu von Adorno. Wer die Wahrheit übers unmittelbare Leben erfahren will, muss dessen entfremdeter Gestalt nachforschen, den objektiven Mächten, die die individuelle Existenz bis ins Verborgenste bestimmen. Also die Wahrheit über das unmittelbare Leben ist etwas, was auf diesen psychischen Apparat zielt. Die objektiven Mächte, oder andersrum gesagt, man kann erstmal nur den entfremdeten Formen nachspüren, weil man nur die zur Verfügung hat. Aber indem man diesen nachspürt und sich fragt, wo denn diese entfremdeten Verhältnisse herkommen, kommt man der Wahrheit über das unmittelbare Leben, wie er hier sagt, Schritt für Schritt näher. Und das heißt eben auch, in die Menschen reinzugucken und zu versuchen zu dechiffrieren, wie sich so eine Triebstruktur oder eine Charakterstruktur, die eben möglicherweise anfällig ist für den Faschismus, wie die zustande kam, um dann dahin zu kommen, dagegen wirken zu können. So. Das ist so ungefähr das Unterfangen und da wird eben Freud von großer Wichtigkeit. Ja.
Genau, und genau diese Idee wird dann später bekannt unter dem Label autoritärer Charakter. Und auch vielleicht ein bisschen dieser Sprung jetzt zu dieser Ausstellung heute über 68. Auch für die Studierenden und die 68er-Bewegung wird es interessant, diese Theorie des autoritären Charakters. Deswegen habe ich dieses Beispiel mal rausgesucht. Man hätte jetzt auch über Musiktheorie oder andere Sachen reden können, um dieses Forschungsprogramm, was ich vorhin referiert habe, um das so ein bisschen zu konkretisieren. Ich habe es jetzt mal an dieser Theorie des autoritären Charakters mal rausgepickt für den heutigen Vortrag. Die soll eben, wie schon gesagt, ein Erklärungsversuch sein für die Empfänglichkeit breiter Teile der Bevölkerung für die faschistische Propaganda. Und die Idee an Freud geschult war, dass die Empfänglichkeit für solche autoritären Meinungen mehr vom individuellen Charakter abhängt als von der bewussten politischen Überzeugung. Eben auch an diese Studie, wenn man an diese Studie denkt, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, da haben ja ganz viele gesagt, okay, wir sind Kommunisten, aber hatten trotzdem so reaktionäre Einstellungen wie die Frau soll an den Herd. Und da passt ja irgendwas nicht zusammen, da ist ja so eine seltsame Lücke. Ne? Auf der einen Seite wird gesagt, okay, ich bin so und so, aber im Alltag tue ich ganz anders handeln. Und deswegen war eben die Idee, okay, wir brauchen die Psychologie, um das zu erklären. Und der anfälligste Typus für die faschistische Propaganda wurde dann als autoritärer Charakter bezeichnet. Und diesen zeichnet vor allem aus den Wunsch nach Unterwerfung unter eine Autorität. Und aber gleichzeitig auch ein Verlangen nach Aggression, vor allem gegenüber Schwächeren. Erich Fromm, ein Psychoanalytiker, der am Institut gearbeitet hat, hat das als Radfahrernatur bezeichnet. Das ist ein ganz anschauliches Bild, so nach oben buckeln, nach unten treten. Psychologisch, in diesen freudischen Kategorien, sagen die Theoretiker nun, liegt eine Ich-Schwäche des Autoritären vor und eben er kann sein rigides Über-Ich nicht in seine Ich-Struktur integrieren. Er hat die ganze Zeit Angst vor den eigenen unkontrollierbar erfahrenen Triebregungen, weil dann kommt immer der böse Zensor vom Über-Ich und haut drauf, was unangenehm ist. Und deswegen entwickelt er laut den Theoretikern so unreife Abwehrmechanismen. Das Ich kann infolge eben von frühkindlichen Beschädigungen, vor allem die strenge Erziehung durch den autoritären Vater in der patriarchal organisierten Kleinfamilie und dabei spielt vor allem die Abwehr der frühkindlichen Sexualität eine ganz große Rolle, im klassischen Fall durch den Vater, kann es eben nicht die Projektion von diesen eigenen, im Charakter verfestigten, aber unbewussten Triebkonflikt nicht zurücknehmen. Also es will irgendwas, das Es will irgendwas, aber das Über-Ich ist so rigide und dadurch kommt es im Ich zu einem Konflikt. Und der wird nicht verarbeitet im Ich richtig, sondern er wird was Adorno später als phatische Projektion bezeichnet, externalisiert, das heißt nur bei anderen gesehen. Zum Beispiel im Antisemitismus die Gier, dass der Jude, der ist gierig, der will immer nur Geld raffen und schaffen. Und das ist sozusagen die eigene, der eigene Wunsch, Dinge ansammeln zu können, der aber unterdrückt wird, weil es unschicklich ist und dann im Antisemitismus im anderen, im Juden wieder aufscheint. Der ist so. Oder ein anderes Beispiel, dass dem Schwarzen im Rassismus immer so eine sexuelle Omnipotenz oder eine sexuelle Urlust zugeschrieben wird, was natürlich überhaupt nicht mit der Realität irgendwas zu tun hat. Aber das ist die eigene verdrängte Sexualität, die nicht ausgelebt werden kann, die eben externalisiert wird, um diesen Konflikt, der im eigenen Ich nicht richtig ausgetragen werden kann, in der Verfolgung des anderen, so Adornos These, auszureagieren. Es wird dann sozusagen diese Triebenergie, die nicht abgebaut werden kann, weil das Über-Ich sagt nein, 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 die wird in Aggression umgewandelt und am anderen muss die dann ausgelassen werden. Weil das Ich so schwach ist, kann es eben nicht zwischen diesen eigenen Konflikten und unterscheiden und dem, anders gesagt, es kann nicht zwischen dem eigenen und dem fremden Anteil an dem Material, was es auf den anderen projiziert, unterscheiden. Also das starke Ich kann sozusagen, hat auch Vorurteile gegenüber anderen Leute, aber wenn es dann sieht in der Realität, dieses Vorurteil, das bestätigt sich ja gar nicht, dann nimmt es diese Vorurteile zurück. Während der Autoritäre, so Adorno, der kann es eben nicht. Der ist da unzugänglich der Erfahrung gegenüber. Er sieht zwar, dass der Jude irgendwie vielleicht auch nur ein einfacher Arbeiter ist, der mit ihm zusammen in der Fabrik steht, aber der sagt dann, okay, das ist eine Ausnahme. Aber die Juden an sich, die sind ja schon so reich und gierig und so weiter und so fort. Ihn zeichnet dadurch eine extrem stereotype Vorstellung von Welt aus. Und eben auch eine Unempfänglichkeit für rationale Gegenargumente. Dem selber ist eben dieser ambivalente Wunsch. Er will sich der Autorität unterwerfen und gleichzeitig will er aber auch Macht und Aggression ausüben. Dadurch, um das zu befriedigen, tut sich der autoritäre Charakter als Teil eines geschichtsmächtigen Kollektivsubjektes, zum Beispiel ein Volk oder einer Nation, imaginieren. Und auch unhinterfragt die Ansichten der eigenen Führungsgruppe teilen. Und seine Aggression, die richtet sich dann eben gegen die Fremdgruppe, weil sie sich eben nicht gegen die eigene Autorität der eigenen Gruppe richten kann. Was Adorno dann später als konformistische Rebellion bezeichnet. Also die Rebellion ist nicht gegen die Herrschaft der Autorität, gegen die Herrschaft des Vaters, gegen die Herrschaft des Chefs oder so weiter, sondern die Aggression richtet sich gegen nicht von der Autorität geschützten Minderheiten, was dem Einzelnen dann eine enorme sogenannte narzisstische Befriedigung verschafft, also das, was ich erwähnt habe, diese Triebabfuhr durch Aggression. Und diese autoritäre Charakterstruktur bildet sich laut den Forschungen des Instituts eben in der patriarchal organisierten Kleinfamilie heraus, und zwar aus dem Konflikt zwischen dem wehrlosen Kind und dem als übermächtig erscheinenden Vater, der straft. Und dadurch entwickelt sich eine sogenannte sadomasochistische Triebstruktur heraus. Und man, das Kind hat eine Aggression eben gegen diesen übermächtigen, übermächtigen strafenden Vater, der alles verbietet, der Zensor aller Lust ist und entwickelt deswegen zum Sadismus. Also er will zerstören, er will den Zensor vernichten. Und dieser Sadismus, der kann aber nicht ausgelebt werden. Eben aus Angst vor der Strafe durch den Vater. Und der Lustgewinn kann eben nur in der Unterwerfung unter die Autorität, unter den Vater gewonnen werden. Deswegen so eine masochistische Ader, das eben kumuliert in dieser sadomasochistischen Triebstruktur. Und die Familie, so um wieder auf eine gesellschaftliche Ebene vom Individuum wegzukommen, ist eine wichtige Sozialisationsagentur, also da lernt man, wie Gesellschaft funktioniert, welche Regeln man einzuhalten hat, was man machen muss und so weiter. Und sie gewährleistet die Anpassung des Kindes eben an die Gesellschaft. Die Gesellschaft an sich ist aber herrschaftlich strukturiert. Einige wenige gewinnen, der große Teil verliert. In der Erziehung bedarf es dabei immer Zwangsmittel, welche aber eigentlich gar keinen rationalen Gehalt haben. Außer, so Adorno, der Anpassung an die nicht rational organisierte Gesellschaft. Also die Triebe, die können nicht direkt ausgelebt werden, weil die Gesellschaftsstruktur das nicht vorgibt. Man kann während der Arbeit nicht einfach aufhören, essen und mit jemandem schlafen, weil dann die Produktion stillsteht.